Okay. Ja, wie soll ich die Frage stellen? Wie geht es euch oder geht es euch? So? Okay. Ja, ich frage mich oft, wie großen Einfluss hat so der Beginn des Tages auf uns? Ich denke mal, wenn wir uns heute Morgen, als wir aufgestanden sind, dann guckst du raus, Wetter ganz trüb, es regnet in Strömen und du sagst, ach, so ein mieses Wetter. Und plötzlich geht es dir auch nicht mehr so gut, oder? Kommt schon mal vor? Okay, kriegst eins. Ja, bei manchen passiert das so. Andere, die sagen, das ist mir völlig egal, es ist Wetter und ich bin dankbar, dass wir Wetter haben. Den ganzen Sommer war ja ziemlich dürr, ne? Und das war nicht so einfach. Ja, welchen Einfluss hat das dann auf uns im Laufe des Tages, beziehungsweise im Laufe einer, sagen wir mal, unseres Lebens? Das kann sich ja immer weiter fortführen. Aber ich habe gesagt, damit wir ein bisschen uns das kurz vor Augen holen, trennen wir das. Nehmen wir einfach nur einen Tag von morgens und dann sehen wir, wie es weitergeht. Und ich habe mich, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, wenn etwas so auf euch zukommt, kommt das von Gott, kommt das vom Teufel oder kommt das von mir selbst? Falls ihr euch noch nicht die Frage gestellt habt irgendwann, dann könnt ihr euch die ruhig stellen und das bewusst machen. Einfach kommt eine Situation auf euch zu, dann fragst du dich, ist das jetzt eine Anweisung Gottes oder hat der Teufel jetzt wieder eine Wirkung auf mich oder bin ich selbst einfach so? Und dazu gibt es auch in der Bibel Beispiele. Aber fangen wir mal morgens an. Du wachst auf, entsprechendes Wetter oder du hast noch erstmal gar keine Gedanken, falls ihr denkt, ne? Also normalerweise sollte jeder Mensch auch denken, aber wenn du aufwachst, bist du erstmal noch im Halbschlaf, dann willst du duschen, das Wasser ist kalt, oh, dann kommt so der erste Einfluss auf dich. Oder du willst pünktlich losfahren, die Kinder sind noch nicht fertig, haben noch etwas vergessen. Oder du hast sie gerade weggebracht, rufen sie an, meine Sportsachen habe ich vergessen. Ich denke, jeder findet sich in irgendeiner Situation. Oder du hast gerade mal so auf dem Handy geguckt, Kurznachrichten, oh, Gas wird dreifach so teuer, bang. Das sind so Pfeile, die dann eins treffen. Ne? Und dann fängst du an, dann bist du so langsam nach der ersten Tasse Kaffee, und dann fängst du an, diese ersten Eindrücke auf dich wirken zu lassen und da kommen Gedanken hoch. Und diese Gedanken, die können so unterschiedlich dann ausgehen. Also ich habe schon öfter erzählt, ne, unterwegs, dann steigst du ins Auto, fährst los, dann nimmt dir der erste die Vorfahrt, der zweite die Vorfahrt. Und wenn ich diesem Gedanken gefolgt bin, habe ich ihn bis zur Arbeit habe ich ihn, glaube ich, gedanklich 5-mal umgebracht, den Burschen. Wer immer der auch war. Bis ich irgendwann mir gesagt habe, das kann ja nicht sein. Mit solchen Gedanken quälst du dich eigentlich nur. Die ganze Fahrt, eine halbe Stunde, quälst du dich mit diesen Gedanken. Habe ich gesagt, weg damit. Im Prediger heißt es, Prediger 11, Vers 6, heißt es, am Morgen sehe deinen Samen. Was bedeutet das? Wenn du morgens schon aufstehst, dann ist die Frage, womit du dich beschäftigst, ne? Welcher Einfluss auf dich kommt, sortierst du und dann kannst du deinen Samen für den Tag sehen, wie es dir geht, wie du dich dann fühlst. Das hängt davon ab, was du morgens direkt für den Tag entscheidest. Warum? Wenn du mit Gedanken dich beschäftigst, du baust auf, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann sagst du, ja, ich muss aber auch Entscheidungen treffen. Und da kommt's dann. Der Gedanke kann vielleicht schlecht sein, wenn du den korrigierst, dann ist auch deine weitere Entscheidung, kannst du korrigieren. Wenn du aber diesem Gedankengang weiter folgst, irgendwann bist du in einem Zustand, wo du dann spontan eine ganz schlimme Entscheidung triffst. Den Burschen überhole ich jetzt gleich wieder, ne? Habe ich mir schon mal so gesagt, ne? Ich gebe Gas, ich habe ja PS, ich kann ja überholen. Überhol den und dann ist das vielleicht ein riskantes Überholmanöver. Gefährde nicht nur mich, auch den. Und das sollte man sich bewusst machen. Und der Tag fängt ganz anders an und er endet auch anders, indem man sich selbst korrigiert. Das ist die eine Seite, wenn man Gedanken hat, die Unzufriedenheit, Ungerechtigkeit, Neid, Zorn, Rache, Zorn. Ne? Und es gibt aber auch noch eine andere Art von Gedanken, wo man sagt, ja, ich bin so gut, ich bin gut drauf. Ich baue auf mein Ego auf. Ne? Hat Lenny uns unlängst mal vorgestellt, was Ego bedeutet. Und das kann sich gut anfühlen. Das fühlt sich so angenehm an, dass du immer da drauf baust. Aber die Frage ist, auf welcher Basis ist das? Und wenn man da dann irgendwann stolz wird und den Erfolg sieht, dann baut man nur darauf auf und vergisst, dass man eigentlich ein von Gott abhängiger ist als Christ. Und dann ist die Frage, welches Bild geben wir da aus? Und da können wir auch Entscheidungen treffen, die wir im ersten Moment glauben, die sind gut. Im ersten Moment. Aber die Frage ist, sind das auch wirklich Gottes Gedanken? In Jeremia heißt es ja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Also die Gedanken Gottes sind ein bisschen anders als unsere Gedanken. Aber wenn wir uns nach ihm orientieren, dann werden plötzlich unsere Gedanken ausgerichtet auf seine Gedanken und wir können in seinen Plan besser reinfinden. Aber ich wollte kurz dann zeigen, dass die gleiche Person, und da haben wir ein Beispiel in der Bibel, wie die mal von Gott angesprochen wurde, nicht lange drauf vom Teufel und auch nicht weiter sehr lange weg, hat er plötzlich geplappert. Und eins müssen wir uns merken, die Waffe des Teufels ist schon immer gewesen, täuschen. Täuschen, verführen, in einer Weise, wo wir vielleicht erstmal gar nicht merken. Und wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr aufschlagen, Matthäus 16, 17 bis 15 bis 17. Und da haben wir wieder Petrus, aber ich glaube, ich kann meinen Namen da eintragen und jeder kann für sich auch seinen Namen eintragen. Aber in dem Fall war jetzt die Situation bei Petrus, das war die Stelle, wo Jesus die Jünger kurz zusammengerufen hat und hat gefragt, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und dann kommt ja die Aussage, ein guter Prophet, Elia oder sonst jemand. Und dann kommt die treffende Frage, wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann ist Petrus auch wieder als Erster, du bist der Sohn Gottes. Ja, und was antwortet dann Jesus? Also in Vers 16 heißt es, Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist eine richtig treffende Aussage. Also ich finde, die ist einfach genial, auch für uns, damit wir uns daran festhalten. Aber interessant ist, dass in Vers 17 und 18 Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und da sehen wir, dass in dieser Situation, Petrus ist ja mit dem Herrn gewandelt, er hat ja mit ihm alles Mögliche gemacht, aber Gott hat zu ihm geredet und er hat das erkannt. Und er hat das aufgenommen und zum richtigen Zeitpunkt auch die Antwort gegeben. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm ganz klar, das ist nicht deine Antwort gewesen, in dem Sinne, du hast geantwortet, aber Gott hat dir das eingegeben. Und das ist top. Das ist super, dass du das angenommen hast. Und es vergeht nicht lange. Da brauchen wir nur eine Seite, ein Blatt wenden. Im gleichen Kapitel, im Vers 21, da heißt es, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und dann kommt Was macht Petrus? Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Also er hat sich stark gemacht für seinen Herrn und hat gesagt, nein, das lassen wir nicht zu, wir sind deine Jünger und wir werden dafür kämpfen. Nimmt ihn sogar noch beiseite, also richtig, ne, mit Ambition, mit, er hat ein Vorhaben gehabt. Ne? Und was macht Jesus? Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Ist das nicht hart? Also ich finde, die Aussage ist sehr hart. Da sagt Jesus zu dem, der vorher gesagt hat, mein Vater im Himmel hat dir das offenbart, sagt er plötzlich, geh hinter mich, Satan. Ist hart. Ist aber der gleiche Petrus. Aber der Einfluss, der auf ihn kam, der war vom Satan. Der hat zu ihm gesprochen, hat gesagt, komm, in einer täuschenden Aussprache, mit einer vermutlich milden Stimme, hat gesagt, hör mal, mach dich stark für deinen Herrn. Du bist es. Hier, du hast Kraft. Du kannst auch kämpfen. Also mach dich stark für deinen Herrn. Und da muss der Herr ihm tadeln und sagen, geh hinter mich, Satan. Da merken wir ganz klar, dass der Teufel zu ihm geredet hat. In Kapitel 17, ein Kapitel weiter nur, da hat Jesus sich, ist er mit den Jüngern, Petrus war mit dabei, da geht er auf den Berg und Gott erscheint ihm, die Herrlichkeit Gottes umgibt die ganze Gegend, er ist überwältigt, er sagt nur, wow, was da passiert ist, gewaltig. Und Gott spricht und sagt auch noch, dies ist mein geliebter Sohn, hört ihn. Und weil er so außer sich war, sagte er, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Komm, lass uns drei Hütten bauen. Für dich, für Elia, für Mose, einfach so. Und an einer anderen Stelle im Markus und in Lukas steht das, noch ein Zusatz, denn er wusste nicht, was er sagen sollte. Er hat einfach von sich aus das mal so rausgeplappert. Aber solche Gedanken haben wir auch. Warum sage ich das? Damit wir uns vielleicht für unseren Alltag üben, da genau hinzuhören, wenn eine Stimme zu uns spricht. Es gibt so viele Menschen, auch Christen, also viele Christen auch, die dann sagen, der Herr hat zu mir geredet. Der hat mir das gesagt, der Herr hat mir das gesagt. Also ich glaube das, dass der Herr zu uns redet. Die Frage ist nur, kriegen wir das unterschieden zwischen dem, was der Herr uns sagt und was der Teufel sagt? Und da möchte ich für uns ja einen kleinen Hinweis geben, wie können wir lernen, diese Stimmen zu unterscheiden. Dieses Märchen kennt ihr noch, ne? Wir kannten es aus Rumänien, das mit den die Ziege mit den sieben Geißlein, ne? Wo der Wolf dann kommt, dann spitzt sich die Stimme und irgendwann ist sie so ähnlich wie der Mutter und die Kinder machen dann auf, ne? Und der Wolf frisst sie. Das ist alles Inhalt der Bibel. Der ist nur rausgeholt, ne? Und als Märchen dann dargestellt. Wie kriegen wir den Unterschied in der Erkennung der Stimmen? Und ich habe mir gesagt, wie ist das, wenn Jesus zu uns redet? Und wie sieht das aus, wenn der Teufel zu uns redet? Oft ist der Inhalt sehr gut. Zum Beispiel bei Judas, der Jesus verraten hat. Da kennt ihr die Geschichte, wo Maria aus Bethanien, die kommt und weil Jesus ihr so viel vergeben hat, hat sie einen Fläschchen mit Salbe gebracht und hat ihn damit gesalbt und mit ihren Haaren die Beine abgetrocknet. Und dann kommt einer, Judas, und sagt, was ist das für eine Verschwendung? Das hätte man teuer verkaufen können und den Armen gegeben. Hört sich sehr fromm an, ne? Also eine gute Tat. Lass uns das verkaufen, das ist ja eine Verschwendung, wir verkaufen das und geben das den Armen, dann haben die Armen auch etwas. Jetzt gehen wir nur auf den Begriff, geben was den Armen. Was hat Jesus gesagt, als dieser reiche Jüngling zu ihm kam und sagt, Herr, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und er sagt, folge dem Gesetz und du wirst ewiges Leben haben. Und sagt, mache ich alles, ist perfekt bei mir. Okay, sagt er, dann geh hin, verkauf alles und gib's den Armen. Selber Jesus sagt, verkauf alles und gib's den Armen. Und vorher sagt er, die Armen habt ihr alle Zeit da. Also an sich zwei fromme Aspekte. Bei der einen eine Reaktion, bei der anderen eine ganz andere Reaktion. Aber was steht bei Judas? Er war ein Dieb. Er hat auf das Geld geguckt. Und er war in seiner Zeit, als er als Jünger mit Jesus gegangen ist, er war ja direkt mit ihm im Kontakt. Aber er hatte eine Vorliebe zum Geld. Er wollte Geld haben. Und diese Vorliebe hat der Teufel gesehen und hat er auch genutzt. Denn es kam nur einige Kapitel später, als sie dann beim Abendmahl sitzen, sagt Jesus, einer wird mich verraten. Und dann gibt er den Preis. Und was steht da in einem der Evangelien, heißt es, dass der Teufel dann in sein Herz gekommen ist. Der Teufel hat die Tür offen gesehen für Geldliebe. Und dann hat er ihn gefangen genommen, indem er gesagt hat, okay, du verkaufst jetzt deinen Herrn. Und er geht und für 30 Silberlinge verkaufte den Herrn, mit dem er immer gegangen ist und bei dem er gesehen hat, das ist der Sohn Gottes. Aber der Teufel hat ihn gefangen genommen. Und da ist der Unterschied, was Jesus in uns sieht, in unserem Herzen. Wenn wir einen sagen, wir haben eine Aussprache Gottes, dann ist die Frage, welcher Beweggrund ist in unserem Herzen? Ist das ein echter? Ist das authentisch? Ich will die Mission gehen, weil ich das Evangelium verkündigen will. Oder ich will Abenteuer erleben. Mal ein bisschen anders leben, aber ich verkündige auch das Evangelium zwischendurch. Und darauf guckt der Herr. Ich kann genauso hier auch vieles für die Armen tun, für die Armen spenden. Aber wenn das Herz nicht dahinter steckt, das muss dahinter stehen, damit das wirklich vom Herzen kommt und sagt, ich tue das, ich gebe das den Armen, aber für den Herrn. Und da ist ein ganz anderer Aspekt und die Waagschale bewegt sich anders. Ja, aber wie erkenne ich, wenn das von Gott ist, vom Teufel oder nur von mir? Ist das möglich? Kann man das machen? Ja, also wenn wir Epheser 6 lesen, dann heißt es in Epheser 6, Vers 12 heißt es grundsätzlich, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich habe jetzt in der letzten Zeit schon öfter darüber geredet. Warum? Weil mich das sehr stark beschäftigt. Wichtig ist, dass wir in diesem da wir mal ein bisschen Klarheit kriegen, klar sehen in diesem trüben Wasser, womit wir umgeben sind, in dieser Welt. Und wenn wir von Teufel sprechen, dann ist es nicht nur er, der Teufel. Es sind Gewalten, es sind ganze Engelscharen an Dämonen, die die Aufgabe haben, die Menschheit zu verderben, ins Verderben zu bringen. Und da ist die Frage für uns, lassen wir uns von solchen beeinflussen. Die haben einen Einfluss, wo wir erstmal gar nicht merken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, auf diese Stimme zu hören und fein zu sagen, kommt das von Gott, kommt das von Teufel oder war das nur eine Aussage? Und da bringt der Apostel auch die Waffenrüstung. Und ich möchte nur auf den einen Bereich gehen. Das ist in Epheser. So, schlagen wir mal auf. Und da sagt er, damit sie die ganze Waffenrüstung anziehen sollen. Er sagt die ganze Waffenrüstung. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Die Listen des Teufels, deshalb sage ich Listen, die stellen immer die Aussage der Bibel, die Aussage Gottes, stellen die immer in Frage. Das, was Gott als Wahrheit hinstellt, als List des Teufels, ist das, diese gleiche Wahrheit in Frage zu stellen. Gott hat gesagt, nimm nicht von diesem Baum. Der Teufel kommt und sagt, hat er wirklich das gesagt? Zu Jesus sagt er, Gott bestätigt im ersten Kapitel, du bist mein geliebter Sohn. Ein Kapitel später, oder zwei, drei Kapitel später, kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Also er stellt das einfach in Frage. Und aufgrund dieser Antäuschung kann es durchaus sein, dass wir uns auch diese Frage dann als berechtigt stellen und sagen, ja, stimmt, da muss ich mir mal Gedanken machen. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen die Inhalte, egal wie die kommen, auf uns kommen, prüfen sollen. Und was sagt dann Epheser? In Vers 14 heißt das, Kapitel 6, Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und darauf will ich ausgehen, auf den die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das heißt, ein Gürtel der Wahrheit sich umzulegen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das gerade so in diesem Bereich? Deine Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und wenn ich so zurückdenke, beim Militär waren so die wichtigsten Waffen, die waren griffbereit. Das heißt, ich konnte wann immer am Bajonettmesser greifen und dann erstmal das Gewehr holen und dann draufstecken. Aber das Messer hatte ich immer hier. Und dann hatte ich noch andere, also die Magazine mit ganzen Munition und was wir alles so hatten. Das lag alles hier griffbereit. Ich konnte ganz schnell. Früher hatten die das Schwert auch griffbereit. Wir haben es nicht irgendwo versteckt, sodass sie nicht drankommen. Wir können das ja auch an der Reaktion von Petrus sehen. An der Stelle, wo er sagt, geh hinter mich, Satan, statt dass er das korrigiert und sagt, oh, okay, da bin ich ein bisschen zu weit gegangen, der Gedanke ist bei ihm geblieben. Er hat ihn gefüttert und dieser Gedanke ist größer geworden. Nur ein paar Kapitel später, da kommt Judas mit den Soldaten und will ihn, hat ihn verraten. Was macht Petrus? Wo greift er hin? Zum Gürtel der Wahrheit, zum Schwert hat er gegriffen. Das Erste, was war, da hatte noch Jesus zu reparieren. Er musste noch das Ohr reparieren von dem Knecht und sagen, steck dein Schwert wieder dahin. Geht es uns auch manchmal so, dass wir vielleicht so einen Gedanken, der nicht gut ist, wo wir gemerkt haben, der Gedanke ist wirklich nicht gut. Und wir folgen dem aber. Wir füttern den, wir mauern noch eine Reihe Steine da drauf. Und was passiert, wenn wir nur eine Reihe haben, können wir stolpern. Bei zwei Reihen bleiben wir schon mal stehen. Aber wenn dann fünf, sechs Reihen gemauert sind, dann sehen wir schon nicht mehr den Bruder, die Schwester, die neben uns ist, wo wir irgendwann mal einen kleinen vielleicht Disput hatten. Wir haben aber eine Mauer gebaut und wir können die nicht mehr einschätzen, die Situation. Und was passiert? Als Folge ziehen wir das Schwert und wollen uns verteidigen. Warum? Weil die Schießscharte, die ist so schmal, dass wir nur noch den Bösen sehen. In diesem Bruder, in dieser Schwester. Statt zu sagen, wie sagt man so schön, reinen Tisch schaffen, einfach mal so drüber streifen und sagen, da bleibt keine Reihe Steine. Die muss weg, einfach weg, sauberen Boden. Nur deshalb möchte ich uns Mut machen. Mir geht's, ich spreche aus meiner Erfahrung, deshalb kommen auch solche Themen, weil man sich selbst im Spiegel findet und sagt, wow, das bist du, das kann nicht sein. ist eigentlich eine Schande. Ja, wie kriegen wir das unterschieden? Ich weiß noch, vor einigen Jahren, in den 90er Jahren, glaube ich, war das in den Medien stark, da war einer aus Bayern, der hat die 1000-Mark-Scheine, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, der hat 1000-Mark-Scheine gemalt. Der war so gut im Malen, dass er 1000-Mark-Scheine so echt bemalt hat, dass er, ich weiß nicht wie viel, aber soweit ich mich erinnern kann, so bis 10 Stück hat er wirklich verwendet. Die hat er mit eingekauft. Mal da, er wusste, oh, für nächste Woche brauche ich noch einen, dann male ich noch 2 Tage und habe wieder 1000-Mark-Schein. Und das Interessante war, er musste lachen, als er irgendwann schnell Geld brauchte, hatte nicht mehr Zeit, hat nur die eine Seite bemalt. Also nur eine Seite bemalt und die andere war blanko. Und er geht mit dem Schein und hat eingekauft. Er hat gesagt, ich musste lachen bis hinten gegen. Warum? Weil die Kassierer das nicht gelernt haben, die Guten von den Falschen zu unterscheiden. Gut, nachdem die Elektronik kam, war das nicht mehr möglich. Ne, da wird dann immer größere Scheine, die werden da einmal durchgesteckt. Warum? Der scannt das und man weiß, ist echt oder nicht echt. Hätten die Kassierer aber damals schon gelernt, dass es da unter einem ganz bestimmten Licht, dann nimmst du den Schein und dann siehst du den Streifen und dann sagst du, der ist echt. Oder das fehlt, alles andere ist da, alles. Aber dieser entscheidende Streifen fehlt. Dann kannst du sofort sagen, der ist falsch. Und so müssen wir lernen, den Unterschied zu machen. Stimmt das mit der Wahrheit? Oder ist diese Aussage eine Täuschung des Teufels? Gehen Mission, was weiß ich, nach Bolivien. Das ist eine gute Sache, hört sich gut an, ja. Oder wie ich von einem hörte, nach Haiti. Das ist auch ein schönes Urlaubsland, ne? Ich will keinem was unterstellen. Aber wichtig ist, dass man sich dann die Frage stellt, ist das wirklich von Gott oder ist das nur einfach eine Laune der Selbstsucht? Und dann kann man sagen, wie erkenne ich das? Indem ich die Bibel zur Hand nehme, dann muss ich die Bibel aber kennen, damit ich die Wahrheit kenne. Was will Gott eigentlich wirklich? Und manchmal sage ich auch, wenn Gideon zum 2. Mal Gott geprüft hat und gesagt hat, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob du Gott bist, der zu mir redet, komm, lass jetzt mal das Fließende einmal trocken und die Wiese tau und dann nochmal andersrum. Lieber 2-mal fragen, Gott fragen, aber eine klare Antwort kriegen. Gott ist geduldig. Du kannst ihn auch 5-mal fragen, aber wenn er dir dann die richtige Antwort gibt und du sie erkennst, dann nimm sie an. Aber bau nicht darauf auf und irgendwann wirst du das Elend erben und du wirst eigentlich der Teufel, der will ja nicht, dass es uns gut geht. Auch wenn es im ersten Moment so aussieht, was möchte er? Er möchte uns zerstören. Ich habe mir so viele Berichte auch angehört von Menschen, die an eine höhere Macht geglaubt haben, an Gott geglaubt haben, haben dem gedient und haben gesagt, vom Gefühl her war das auch die ersten Jahre so, als hätte ich wirklich Gott gedient. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt und es ging abwärts. Bis hin, dass sie sich fast das Leben nehmen wollten und sie wussten nicht, was das ist. Und deshalb macht es Sinn, dass wir wirklich schon im Vorfeld, bevor sich solche Mauern aufbauen, solche Festungen, wie die Bibel uns sagt, das sind wirklich Festungen, dass wir da kontrollieren und sagen, das gehört nicht in meinem Leben. Also ich möchte mein Leben anders gestalten. Man kann es gibt auch noch andere Geschichten, zum Beispiel bei Saul und David, mal ganz kurz streifen. Was ist da passiert, als Saul wurde zum König ernannt, er sollte gegen Amalek kämpfen, hat er auch getan. Gott hat ihm gesagt, du sollst alles töten, also alles verbannen. Von Mann bis Frau, Kind, Greis, alles. Warum? Weil Amalek ein Feind Gottes war. Und er sagt, auch das Vieh, alles vernichten. Was macht Saul? Er bringt erstmal alle um und dann sieht er auf einmal die Herden von den Amalekitern, wie schön die war, oder die Schwächlinge, die hat er mal eben gekillt und die Schönen hat er dann mitgenommen. Und als erstes kommt Samuel um die Ecke und sagt, was hast du gemacht? Und er steht auch noch ganz groß da vor ihm und sagt, ich habe den Befehl Gottes erfüllt, alles ist perfekt und ja, jetzt kann ich Gott weiter dienen. Und Samuel sagt, was höre ich denn da um die Ecke? Ist das nicht geblöckt von den Tieren? Oh ja, gut, die habe ich aber nur mitgebracht, damit ich Gott auch opfern kann. Sucht nach Ausreden dann. Und Gott hat gesagt, nein, das mag ich nicht, das will ich nicht. Du musst hören, was ich sage. Zieh das durch. Er hatte Gedanken, die hat er ausgeführt, aber er hat das auch nicht erkannt. Das ist das Schlimmere noch dabei. Er hat nicht erkannt und gesagt, oh, stimmt, ich habe falsch getan. Ich habe gesündigt vor Gott. David hat anders gemacht. Der war auch so tief im Dreck. Er hat geguckt, seine Gedanken sind weitergegangen, hat sich die Frau genommen. Das hat nicht gereicht. Seine Gedanken sind noch weitergegangen, er hat noch mehr Mauern aufgebaut. Irgendwann war die Mauer so hoch, dass er sogar Uriah, den Mann, hat umbringen lassen, direkt. Auch wenn es indirekt, aber direkt, Gott sagt, du hast ihn umgebracht. Aber als Nathan, der Prophet, zu ihm kommt und sagt, du bist der Mann, dann erschreckt er und sagt, stimmt, ich habe gesündigt. Und er geht auf die Knie vor Gott. Und nimmt dann das alles an, erkennt das vor Gott. Und das ist wichtig für uns, deshalb möchte ich uns allen Mut machen, in diesem Sinne, dass Gedanken kommen, ist normal. Wir sind Menschen, die den alten Menschen in uns haben, den neuen Menschen. Wir sind aber verwandelt, deshalb sagt es auch in Römer 12, heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, das heißt der Gedanken. Wenn solche Gedanken kommen, dass wir sie direkt aussortieren und sagen, die kann ich nicht gebrauchen, die möchte ich nicht gebrauchen. Das ist wichtig, ich möchte die gar nicht gebrauchen. Warum? Weil die nur zum Unheil führen. Und dass wir da wirklich bewusst uns diese Situation vor Augen nehmen und sagen, jetzt sortiere ich mal eben das, was nicht gut ist, tue ich weg. Und das, was gut ist, nochmal hinterfragen vor Gott. Du kriegst auch eine Antwort, das kannst du sicher sein. Und dein Leben wird gesegnet sein. Und deshalb ist es wirklich entscheidend, dass spätestens, ne, wenn unsere Gedankengänge so gegangen sind und da immer so abgeschlossen sind, kommt ja eine Entscheidungsphase und dass spätestens dann diese schlechten Gedanken aussortiert sind. Dass unsere Entscheidungen auch wirklich für den Alltag als Christen gebrauchsfähig werden. Ich möchte deshalb nur Mut machen. Danke.